Also da denke ich natürlich total an das menschliche Kapital dieser Institution. Das Gute ist gar nicht so leicht herauszufinden, was ist gut und was ist nicht gut.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Moin und van harten Willkommen, Taude Podcast Kreuz und Klang.
Was für eine schöne Begrüßung diesmal. Ja, auch von mir moin und herzlich willkommen. Wie ihr gehört habt, war das gerade keine Stimme der üblichen ModeratorInnen hier von Kreuz und Klang, sondern Anni Heger. Schön, dass du da bist.
Ja, moin miteinander. Nochmal. Ja,
moin miteinander. Wir wollen heute über die Jahreslosung reden, aber vorher stelle ich dich einmal ganz kurz vor. Du beschreibst dich bei Instagram als Sängerin, Radio- und Zeitungskolumnistin, Moderatorin, Typ-1-Diabetikerin, LGBTQI-Plus-Aktivistin, Plattdeutschschnackerin, Ostfriesin und last but not least als Küchentheologin.
Yes.
Genau. Was davon beschäftigt dich eigentlich am meisten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte mich da gar nicht begrenzen auf irgendetwas. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben alle unterschiedliche, nicht unbedingt Identitäten, aber Rollen, die wir jeden Tag nicht spielen, aber die wir auf alle Fälle einnehmen. Und manchmal ist das eine vorne, dann ist das andere wieder präsenter. Ich bin dazu ja auch noch irgendwie Tochter und Enkelin und Partnerin und so weiter. Das kommt immer auf den Moment an. Aber weg ist nie alles.
Okay.
Ja.
Und wenn du jetzt mal einem Grundschulkind erklären müsstest, was du eigentlich so machst, wie würdest du das tun?
Also ich weiß noch ganz genau, als meine Nichten, Zwillinge, ungefähr 4, 5 Jahre alt waren, sagte die eine mal, als sie in mein Zimmer reinkam, meine Schwester möchte mit später mal das werden, was du bist. Und dann war ich natürlich sehr gespannt, was denn die Kinder glauben, was ich bin.
Ja.
Und dann habe ich natürlich gefragt und dann sagte sie, Popstar. Das fand ich natürlich großartig. Das hatte ich so noch nicht gesehen, das muss ich auch wirklich sagen.
Ja.
Genau, aber was ich mache, einem Grundschulkind würde ich sagen, ich stehe auf der Bühne, auf ganz, ganz vielen Bühnen. Manchmal sitzen Menschen davor, manchmal sind Menschen mit mir auf der Bühne. Mhm. Und zwischendurch erzähle ich Witze. Es lachen immer ganz viel die Menschen und oft weinen sie auch. Aber oft ist es so, dass Menschen gestärkter rausgehen oder von der Bühne weggehen, als sie, bevor sie sich hingesetzt haben.
Okay. Und woher kommt dieser Begriff Küchentheologin?
Also davon mal ganz abgesehen, dass ich wirklich nur ein Hobby habe und das ist Kochen. Ja. Also ich bin wirklich viel in der Küche. Das ist so mein Meditationsraum, mein Ruheort, der Ort, wo ich meine 3 Fragezeichen-Folgen mal in Ruhe hören kann. Und Schnippeln hat was unglaublich Bodenständiges irgendwie für mich. Also es ist so weit entfernt von allem, was ich sonst tue. Und vor allen Dingen, weil ich so viel unterwegs bin, habe ich ja hauptsächlich Essen vor die Nase gestellt, was ich mir nicht ausgesucht habe, von dem ich nicht weiß, wie es schmeckt und vor allen Dingen, von dem ich nicht weiß, wie viele Kohlenhydrate da drin sind, um das dann in meine Insulinpumpe einzugeben. Und deswegen ist das einfach ein absoluter Genuss. Und in meiner Küche in Hamburg jetzt, die legendäre Küche, da ist es tatsächlich so, dass egal wer reinkommt, alle bekommen ihr Lieblingsessen und ihr Lieblingslied kredenzt. Und es wird gemeinsam gesungen und es wird gemeinsam gegessen. Und so ein bisschen ist eben auch meine Theologie oder mein Glaube. Man darf sich überlegen, wie man das nennen möchte. Aber dass man zusammensitzt, dass man sich über das unterhält, was einen gerade bewegt. Und man darf sich dort streiten, man darf lauthals diskutieren, aber im Prinzip ist meine Küche ein kleiner Panikraum, in dem versucht wird, sich nicht zu verletzen.
Mhm.
Ja.
Glaube ist ein gutes Stichwort. Wie trägt dich denn der Glaube oder was für einen Raum hat dein Glauben in deiner täglichen Arbeit, wenn du jetzt auf Bühnen stehst und moderierst oder Konzerte gibst oder Kolumnen schreibst?
Ist immer da, geht nicht ganz weg, ist ja auch gut so, war mal unpräsenter in meinem Leben. Ich bin mit einer großen Selbstverständlichkeit zu glauben und auch von Glauben zu erzählen groß geworden. Du weißt das ja tatsächlich auch schon, weil ich ja so methodistisch sozialisiert am Kanal in Ostfriesland groß geworden bin. Mit einer klaren landeskirchlichen Prägung auch. Aber in Ostfriesland ist ja alles anders, wenn wir ganz ehrlich sind. Und meine Eltern haben sich bei den Fackelträgern kennengelernt und so. Also, und dann ist das irgendwann bei mir verschwunden. Oder es ist zumindest sehr in den Hinterkopf gerückt. Und dann habe ich mir den Glauben sehr zurückgeholt. Ich glaube, wenn Menschen mit einer Selbstverständlichkeit groß werden, dass Glaube immer da ist und sich den nicht erarbeiten müssen, dann kann es manchmal sein, nicht, dass man vom Glauben abfällt, aber dass er unpräsent wird. Ich habe den dann irgendwie zurückgeholt ins Leben. Und wie das so ist, natürlich ohne hier jetzt großartig Zeugnis ablegen zu wollen, war natürlich in einer Zeit, in der es mir nicht ganz so gut ging. Also ich war da eher in Bodennähe. So, und da war Glaube auf einmal da, zumindest als Säule und auch als Struktur. Vor allen Dingen institutionalisierter Glaube mit Kirche und Gottesdienst hat auf einmal Struktur in meinem Leben gegeben. Ich bin irgendwo hingegangen, da waren Menschen. Es war wie eine kleine Kontrollinstanz für mich, dass ich mich nicht selbst verliere. Ja, und jetzt ist es eben so, der Glaube war bei allem dabei, bei dem Weg auf die Bühne, hat mich nicht vor Fehlern bewahrt, das definitiv nicht. Und jetzt ist ja sogar, jetzt bin ich ja noch irgendwie auch zur Berufschristin geworden. Das heißt, jetzt begleitet er mich nochmal ganz anders, beziehungsweise ich ihn.
Berufschristin?
Ich kriege manchmal Geld dafür, dass ich predige. Ich kriege manchmal Geld dafür, dass ich von meinem Glauben erzähle. Ich bekomme Geld dafür, wenn ich seelsorgliche Arbeit leiste und so weiter. So, und so ist halt alles bis auf das Kochen bei mir zum Beruf geworden, wofür irgendwie das Herz brennt oder eine Leidenschaft da ist. Also ich moderiere auf CSD-Bühnen. Das ist das mit dem LGBTQI-Sternchen und noch mehr Aktivismus. Ja. Ich bin Plattdeutsch-Aktivistin. Natürlich bekomme ich zwischendurch Geld dafür. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Das ist total klar. Aber alles wurde auf einmal beruflich. Mhm. Ja.
Würdest du dir das manchmal wünschen, dass dein Engagement in Kirche nicht beruflich ist?
Meine neue Gemeinde in Hamburg, wo ich jetzt seit anderthalb Jahren wohne und eben in der Gemeinde, in der ich auch bin, da bin ich wirklich sehr, sehr regelmäßig. Sollte ich samstags natürlich irgendwo in der Gegend gespielt haben und es geschafft haben, noch nachts nach Hause zu fahren. Aber es ist total gut. Ich wohne nur 200 Meter von der Kirchengemeinde und wenn die Glocken bimmeln, dann muss ich jetzt aufstehen und schaffe es, na gut, ungeschminkt, aber ich schaffe es, immer noch irgendwie einigermaßen pünktlich in die letzte Reihe. Und da war es jetzt so, dass ich gefragt worden bin, ob ich dort predigen könnte. Und man war sich dort auch nicht ganz sicher, mich zu fragen. Und dann habe ich natürlich gefragt, warum seid ihr euch denn unsicher? Und dann haben die gesagt, naja, vielleicht sollte das auch einfach mal nur dein Ort sein, wo du in der Gemeinde sitzt, wo du nichts zu tun hast, keine Verantwortung trägst, nicht da vorne auf der Bühne stehst, senden musst, präsentieren musst und hinterher noch seelsorgliche Gespräche führen musst und so weiter.
Und einfach selber aufsaugen.
Ja, genau. Und ich fand das richtig süß, den Gedanken. Und habe dann tatsächlich gesagt, das war mir vorher nicht in den Sinn gekommen, dass es für mich vielleicht solche Orte geben muss. Ja, ich habe jetzt trotzdem zugesagt, natürlich. Also das ist ja klar. Die Gelegenheit, lasse ich mich, ist meine Lieblingsgemeinde of all times sozusagen. Also Entschuldigung, Spätzerfeen, ihr habt mich natürlich sehr geprägt, aber die Christianskirche am Klopstockplatz in Ottensen ist gerade the place to be.
Ja, ist ja. Schön. Wie ist dir denn in deiner Arbeit, begegnet dir da die Jahreslosung eigentlich?
Ständig.
Oder also... Ja. Inwiefern denn? Also trägt die dich oder ist die einfach, weil die auftaucht und die ist irgendwie so ein bisschen nervig, weil sie ist halt da oder nimmst du die mit auf?
Also ich finde sie großartig, weil ich habe Silvester gepredigt, also ja. Altjahresgottesdienst.
Also die jetzige Jahreslosung.
Ja, und habe dann natürlich gedacht so, oh wie gut, Jahreslosung, oh nicht so viel selber denken müssen, kurz, was ist die Grundlage? Sowieso gucke ich gerne, was sind die vorgegebenen Predigttexte? Denn ich würde mich manchmal mit einigen überhaupt nicht beschäftigen. Mhm. Und manchmal zwinge ich mich einfach dazu, darüber etwas zu machen, was da gerade steht. Und mich damit, also dazu zu zwingen, mich genau mit dem Text auseinanderzusetzen. Gibt es was in den alten Texten, was eine Bedeutung für mich im Heute hat? Wie auch immer. Oder zumindest für die Menschen, die an dem Tag vor mir sitzen. Von daher, Jahreslosung an sich spielt für mich ein Thema, weil da kann ich mich natürlich auch anders kreativ dran abarbeiten, sei es in einer Radioandacht oder in einer Zeitungskolumne oder für ein neues Lied. Also da kann Jan Mayer, Gospelreferent Hannover, wirklich ein Lied davon singen, weil die Jahreslosung vom letzten Jahr ist ja von ihm nun auch vertont worden und wurde, glaube ich, also all überall im Land gesungen. Und somit kann das natürlich auch sehr inspirierend sein. Die Jahreslosung in diesem Jahr ist ja wirklich so eine Art Soundtrack. Das darf man auch das ganze Leben über sich immer wieder. Genauso wie die letzte auch. Also tut alles in Liebe, natürlich, entschuldige. So eine zeitlose Jahreslosung. Und das in diesem Jahr eben auch, ne? Also prüft eins und hold fast an dat, was gaut ist. Das ist natürlich eine Jahreslosung.
Sag das eben nochmal,
bitte. Entschuldigung.
Also auf platt nochmal.
Also prüft eins und hold fast an dat, was gaut ist. Also
prüft alles und behaltet,
ja, und behaltet das Gute. Oder bewahrt das Gute. Ich bin an mir noch nicht ganz schlüssig, was ich da schöner finde oder passender. Und trotzdem ist das natürlich auch so ein, ja, so ein frommer Kalenderabreißbruch, ne?
Ja.
Also, oder auf so einem Yogi-Tee-Beutel-Ziffelchen, ja, was da irgendwie draufsteht.
Aber
muss man mit Inhalt füllen.
Genau, und ich finde, da steckt aber eben so viel drin. Und der hat so viel Interpretationsspielraum, weil für jeden ist ja das Gute auch immer wieder was anderes. Und jeder prüft ja auch anders. Und für jeden ist ja auch Prüfen irgendwie eine Auslegungssache.
Genau, und Jahreslosung ist ja immer so schön kontextfrei. Also du siehst das, du hast keine Ahnung, was war der, ja, Satz davor, was war der Satz danach, ja, wer hat es zu wem gesagt, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Ich meine, das ist ja sowieso ein
Problem. Das weiß ich nicht, das hast du da, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge, ja, aufgenommen, da hast du gesagt, kontextfrei zitieren, das können wir bei Kirche.
Ja, aber hallo. So, und da müssen wir natürlich aufpassen. Und trotzdem bietet es dadurch natürlich bei der Jahreslosung auch eine Chance, weil du kannst es mit so einem großen Interpretationsspielraum dir anschauen. Du kannst es, ja, doch, das wollte ich eigentlich sagen. Entschuldigung,
ja, nö,
alles hab gut. Ich verloren im Satz.
Genau. Was ist denn, was bedeutet für dich denn gut? Also wenn wir jetzt, ja, mal auf die Jahreslosung, ja,
also im Prinzip ist das ja schon die Conclusio, die wir jetzt dann ziehen. Aber das Gute ist gar nicht so leicht herauszufinden, was ist gut und was ist nicht gut. Und manchmal bedeutet sich von dem das Gute zu bewahren, das Gute zu behalten, sich auch von anderem Guten vielleicht lösen zu müssen, weil das andere Gute sonst keinen Platz mehr hat zu wachsen. Mhm. Es ist also total schwierig herauszufinden, was ist gut, was ist für mich gut und bedeutet das, was für mich gut ist, auch, dass es für dich gut ist. Dann hilft es überhaupt nicht, irgendwie sich die Sense zu packen und mal wirklich grob alles wegzumähen, sondern da muss man, glaube ich, mit viel Liebe und Mut, also Courage, muss man da aufs Feld gucken und sich die Blümchen da bewahren und irgendwie, ja, das Unkraut versuchen, dann vielleicht nicht mit der Sense, sondern eher, ja, mit so einer liebevollen, mutigen Nagelschere, ja, versuchen drumherum wegzuholen. Sonst ersticken die Blumen ja auch irgendwann, bekommen kein Licht mehr, haben nicht genügend Wasser und so. Aber es ist für jeden etwas anderes. Und es ist ja auch irgendwie so ein Spruch, als ich den zum ersten Mal irgendwie sah, dachte ich so, ah ja, Marie Kondo für ChristInnen, ne? Also es ist so, entdecke die Minimalistin in dir, ne? Also, und es ist halt so, okay, Marie Kondo ist das ja so, nimm es in die Hand und gucke, was es mit dir macht und löst das ein Kribbeln aus, was löst das in dir aus und dann kannst du gucken, die Guten ins, wie heißt der Spruch? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So, und damit möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist so die göttliche Marie Kondo, die wir jetzt irgendwie ansetzen müssen, weil manchmal machen Dinge etwas mit dir und du möchtest sie nicht loslassen und du bist in so einem Stockholm-Syndrom gefangen zum Vertrauten. Also manchmal haben wir das Gefühl, etwas ist gut und wir können uns davon nicht lösen, ausschließlich weil es uns so vertraut ist. Also wo kommen denn sonst diese ganzen Sätze her? Aber das haben wir doch schon immer gemacht und es war doch nicht alles schlecht. Richtig. Und ich kann diese Menschen total verstehen. Ich habe totale Schwierigkeiten, mich von Traditionen, von meinen eigenen natürlich, also Rituale und Traditionen, die so familiär geprägt sind und so, mich davon zu lösen, weil es doch auch mir Halt gibt, das Vertraute. Mhm. auch wenn es schmerzt zum Beispiel. Aber man darf das halt nicht miteinander verwechseln. So. Also es ist unglaublich schwierig zu schauen, was ist überhaupt das Gute. Letztendlich ist, glaube ich, alles, was uns noch wachsen lässt, um da mal bei dieser Kornblume, wie auch immer, Metapher zu bleiben. Also alles, was uns noch wachsen lässt und uns nicht im, ich sage das mal ein bisschen ableistisch, was uns lähmt, was uns leuchten lässt und vor allen Dingen, was gerecht ist. Also das, was mir gut tut, also es ist fair für, also es gibt so eine, Entschuldigung, wenn ich das rumeiere, aber ich bin, kurzes Outing an dieser Stelle, Coming Out, ich bin Rotarierin, also ich bin Mitglied im Rotary Club. Und es gibt bei Rotary tatsächlich, und das ist ja unkonfessionell und auch unpolitisch, soweit es geht, und da gibt es eine sogenannte Vier-Fragen-Probe. Und das soll man sich stellen, vor allem, was man tut im Beruflichen und im Privaten. Und das Erste ist erstmal, ist es wahr? Das finde ich schon mal gut. Okay. So, und das Zweite ist es gerecht für alle Beteiligten? Weiter machen wir jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube, um herauszufinden, was gut ist, müssen wir gucken, ob alle am Tisch davon profitieren. Und manchmal ist der Kompromiss der größte Profit, sozusagen. Also, aber wenn es darum geht, dass etwas ausschließlich für mich gut ist, dann ist es nicht gut. Dann ist es wahrscheinlich sogar nicht mal für mich gut. So. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ständig diese Maßstäbe anzusetzen, weder an uns noch als Gesellschaft. Mhm. Ja. Und sonst ist diese Jahreslosung natürlich auch nicht nur der fromme Abreißkalenderspruch, der irgendwie für mich selbst gilt, für das Jahr, sondern natürlich auch als Gesellschaft. Da müssen wir jetzt gerade müssen wir eigentlich schon lange.
Schon lange, aber jetzt.
Hätten wir schon immer, ja. Meine Güte. Und jetzt so kurz vor der Wahl fällt es mir auf der einen Seite leicht zu sagen, was ich nicht wählen möchte, weil ich mir sehr sicher bin, wer nicht im gerechten Sinne für alle entscheiden möchte. Und bei dem anderen fällt es mir sehr schwer zu sagen, jo, weil auch da sehe ich gerade keine Eindeutigkeiten. Es ist schwierig. Und sonst sind wir halt gerade irgendwie alle unterwegs als Gesellschaft und versuchen, den Wertekatalog neu zu verhandeln. Also wir versuchen ja gerade herauszufinden, was ist eigentlich gut und was ist nicht gut und wo müssen wir ran, an welche Strukturen, an welche Systeme, an welche internalisierten Ismen, also Diskriminierungsdimensionen und so weiter. Also es ist ein großes Feld.
Aber meinst du, wir sind da als Gesellschaft auf einem guten Weg, das zu prüfen? Dass wir das gemeinsam als Gesellschaft hinbekommen, unseren Wertekatalog, sage ich mal, neu zu ordnen.
Verwechsel meine Hoffnung nicht mit Naivität, aber ich wünsche es mir so sehr. Und ich glaube, in den Zeiten, und das wirst du auch kennen, wenn wir uns viel mit uns umgeben, also mit Menschen, die eine ähnliche Zuversicht haben, die einen ähnlichen Verlernprozess eingegangen sind, die ähnlich Dinge ständig wieder neu überprüfen, die bereit sind, das große Miteinander zu wagen, dann fühlen wir ganz schön viel Zuversicht und haben das Gefühl, wir sind alle auf einem guten Weg. Sobald wir diesen Schutzraum, diese Blase kurz verlassen, also dafür musst du ja nur Facebook öffnen und es knallt dir um die Ohren und du zweifelst an der Menschlichkeit der Menschheit und am Verstand möchte ich nicht sagen, aber an allem. An dem Good Outcome am Ende. Und trotzdem würde ich sagen, am Ende wird alles gut. So, weil sonst müsste ich jetzt ab jetzt aufhören, dafür zu arbeiten. Und das bin ich nicht bereit. Also müsste ich ja, wenn ich deine Frage jetzt beantworten würde mit, nee, wir sind nicht auf einem guten Weg und lass uns das mal lassen, dann müsste ich ja jetzt aufhören. Was ist denn das?
Nee, also ich würde nicht sagen, dann lassen wir es jetzt. Aber die Frage ist ja, man kann sich ja schon auch da prüfen, ist dieser Weg, den wir gerade gehen, ist das ein richtiger, das alles zu prüfen?
Ich glaube auch an der Stelle, um nochmal mit Bibelzitaten kontextfrei um die Gegend zu werfen, alles hat seine Zeit. Hab gestern in der Deutschen Bahn gesessen, vorgestern, sehr lange Strecke und da saß mir gegenüber und er sagte innerhalb von 10 Sekunden 3 diskriminierende Begriffe ins Telefon. Mhm. Und ich habe ihn nicht darauf angesprochen, sondern ich habe meine Kopfhörer auf die Ohren gesetzt und habe Noise Cancelling angemacht, weil ich wusste, jetzt ist nicht die Zeit. Denn ich bin gar nicht emotional heute so aufgestellt, dass ich mit ihm darüber in eine Diskussion gehen könnte. Ich glaube, es ist zum Beispiel nicht die Zeit, dass wir, wenn verhärtete Fronten da sind, wir sie ständig aufeinander knallen lassen. Ich habe kein allgemeingültiges Rezept für uns als Gesellschaft. Wir können uns nur als diejenigen, die da an das große Miteinander glauben, versuchen, uns in unseren eigenen Blasen zu stärken und hier und da trotzdem aufzustehen und den Mund aufzumachen, gerade was im familiären Bereich angeht. Wenn wir keinen Bock haben, Familie zu verlieren, dann können wir irgendwann versuchen, wieder die Familie größer zu denken. Wir können alles, was an wehrhaften demokratischen Mitteln uns zur Verfügung steht, wie Demonstrationen und Podiumsdiskussionen und wie auch immer, können wir nutzen. Und trotzdem denke ich mir immer, ist es der richtige Weg, zu schreien, ganz Hamburg hasst die AfD, denn das ist nur ein hehrer Wunsch, es ist leider nicht wahr. Also vielleicht müssen wir machen, ganz Hamburg, hasst die AfD, und es ist eher ein Imperativ. Das lässt sich nur irgendwie skandieren, so schlecht darstellen, finde ich.
Ja.
Ich glaube, es ist total in Ordnung von mir an dieser Stelle zu sagen, ich bin da sehr überfordert und habe da kein Rezept dafür.
Klar, auf jeden Fall.
Also ich habe keine Lösung und trotzdem sage ich dir...
Ich habe auch nicht die endgültige Lösung.
Nicht? Komisch, Menschen erwarten das von mir.
Diesmal nicht, nee. Aber halt einen anderen Blickwinkel. Also gerade weil du ja auch viel mit Menschen unterwegs bist, vielen Menschen auch begegnest.
Wir dürfen nicht aufhören, miteinander zu reden. Aber es gibt halt eine Zeit fürs Reden und es gibt eine Zeit für heute mal nicht. Und mit Nazis nicht reden. Auch nicht kaputt machen, aber nicht reden. Weil es bringt an der Stelle nichts. Dann müssen wir dann versuchen, Menschen, die irgendwo noch da auf der Kippe stehen, die trotzdem noch irgendwie offenes Herz, offenes Ohr haben, wie auch immer, dann vielleicht da anzusetzen.
Puh. Heißt, du bist da an der Stelle radikaler unterwegs und sagst, mit Nazis redet man nicht, Punkt.
Bringt nichts. Also erstmal, ja, es bringt nichts, es kostet uns ausschließlich Kraft. Die Frage ist natürlich, wo setzt man das Wort Nazi an? Also, mein Opa hat mal zu jemandem gesagt, also über jemandem gesagt, der und der, das ist ja ein Nazi, ne? Aber der Vater von dem und der, das war ein echter Nazi. Also auch mein Opa hat damals schon Unterschiede gemacht.
Okay.
So, und ich weiß genau, was er damit gemeint hat. Also das eine war halt einer, der im Krieg schon ein Nazi war und irgendwie nicht nur mitmarschiert ist, sondern auch Menschen tot gemacht hat. So. Und sein Sohn war halt nur einer, der irgendwie Narrative übernommen hat, selbst diskriminierend war und so weiter. Nur. Genau. Aber der eben nach dem Dritten Reich überhaupt auf der Welt war. Deswegen hat er dort unterschieden. Das würde ich jetzt gar nicht mehr so großartig unterscheiden.
Okay. Vielen Dank für deine Ansichten und deine Meinung diesbezüglich. Und ich würde dann an dieser Stelle einen kurzen Cut machen und zu unseren berühmt-berüchtigten Entweder-Oder-Fragen kommen.
Ich liebe es jetzt schon.
Ja?
Ja.
Okay, ich glaube, du kennst das Prinzip. Ich stelle Entweder-Oder-Fragen.
Muss ich schnell antworten? Ja, ne?
Ja.
Gut.
Ja. Vielleicht, das wäre super. Manche kriegen das nicht ganz hin. Manche wollen immer noch erklären. Und
will ich gar nicht.
Ja, wunderbar. Kaffee oder Tee?
Tee. Regt mich ja die Frage schon auf.
Hamburg oder Oldenburg?
Oh!
Schnell antworten.
Hamburg.
Hamburg?
Hamburg.
Okay. Sie hat Hamburg gesagt, für die, die es nicht verstanden haben. Aktivismus oder Musik?
Musik.
Buch oder Film?
Buch.
Burger oder Pizza?
Pizza.
Gottesdienst oder Konzert?
Konzert. Ist das Gleiche.
Wo ist das für dich das Gleiche?
Also wir können jetzt da uns, also davon mal ganz abgesehen, im lutherischen Sinne und konstituierender Gottesdienst nur mit gemeinsam singen und bla bla bla.
Ja.
Also ich habe immer das Gefühl, etwas in Gemeinschaft abzufeiern, ist, glaube ich, der größte Gottesdienst. Und dann auch noch sich mitreißen zu lassen von Gefühlen und letztendlich reißen wir da doch auch alle die Hände in die Luft. Also es ist irgendwie, es hat sehr, sehr große Parallelen und ich habe das Gefühl, dass Glaubenserfahrung und Gottesnähe im Konzert manchmal da ist als in einem Gottesdienst.
Okay.
In einem ausgewiesenen. Aber das lässt sich doch alles super kombinieren. Also ich würde da keine klare Linie ziehen.
Zwischen Gottesdienst und Konzert nicht?
Mhm.
Von dem, was ich am Ende vielleicht persönlich davon mitnehme? ich sag mal, die Abläufe sind ja ganz andere.
Ja, aber ganz ehrlich, also die Liturgie in der Kirche in Spetzerfehn ist auch eine andere als in der Lamberti-Kirche in Oldenburg. Abläufe, Schall und Rauch an der Stelle. Und irgendwie fühlt sich manches doch auch an. Am Ende gehst du mit der Zugabe, mit dem Segen raus. Du singst gemeinsam Refrains. Das hat also irgendwie auch was. Ja, und ganz ehrlich, Agnus Dei und das Kyrie und so weiter. Wie viele KünstlerInnen legen auf der Bühne Zeugnis ab? wenn wir ganz ehrlich sind, mit großem Gloria. Also es hat schon Parallelen. Ich könnte mal, pflanzt gerade eine Idee in mir.
Ja, hau
ich werde dir mal, ich werde mal so ein Rockkonzert oder Popkonzert, eine riesige Show, wie auch immer, ja. Werde ich mal auseinandertüfteln und werde dir die einzelnen liturgischen Bestandteile da benennen und herausfummeln. Das können wir ja dann, wenn der Podcast draußen ist, nochmal so nachschieben.
Ja, okay, ich bin gespannt.
Ne?
Machen wir.
Gut.
Kommen wir einmal zurück zur Jahreslosung und zur Kirche. Wir haben jetzt vorhin einmal das Thema Gesellschaft angerissen, inwieweit man die Jahreslosung dort eventuell anwenden kann und unseren Wertekatalog auch neu ausrichten. Wo findest du, sollte sich institutionelle Kirche prüfen?
Muss man ja fast sagen, wo nicht. An ihrer Unflexibilität, sich auf Menschen einzustellen und auf Bedürfnisse einzustellen. Und da fange ich mal ganz niederschwellig an bei Uhrzeiten. wann ist eine Kirche offen? Wann kann ich in Gemeinschaft feiern? Ja, es gibt da ganz viele Beispiele, wo Gemeinden sich für andere Uhrzeiten zum Beispiel entschieden haben, weil klar ist, es bringt überhaupt nichts, etwas anzubieten, was keiner wahrnehmen möchte. So. Und großes Beispiel natürlich Max und Chris in Bremerhaven, die erstmal mit dem Skateboard irgendwie Gemeinde-Territory abgefahren sind, mit den Leuten gesprochen haben und gefragt haben, was braucht ihr hier eigentlich? Ja. Wir sind jetzt neu hier, wir müssen ja nichts machen, was ihr nicht braucht. Und dann war relativ schnell klar, es gibt einen Gottesdienst um 17 Uhr. So, und ich finde, das steht so als Synonym für ganz viele Entscheidungen. Natürlich sollte sich Kirche überlegen, inwiefern sie mit ihrem ständigen Harmoniegedanken, ja nicht streiten, wir sind doch alle Christinnen und so weiter, damit umgeht. Denn wenn wir nicht mal endlich anfangen, einen konstruktiven Streit zu kommen über Dinge, bewegt sich, glaube ich, nichts. Und dann verlieren wir ganz viele Menschen. Wir müssen uns doch auch mal wie in jeder guten Familie mal vernünftig streiten können über Dinge, ohne dass irgendjemand, obwohl manche vielleicht schon zurücktreten muss, ohne dass gleich jemand austritt und so weiter. Lass uns doch mal konstruktiv auf den Tisch hauen und da an der Stelle Dinge neu verhandeln. Das würde mich schon freuen. Und vielleicht auch einfach mal gucken, also prüft das Gute, ja, dass wir an den Knotenpunkten in dieser Hierarchie der evangelischen Kirche, und wir tun immer so, als hätten wir eine Hierarchiearmut. Ich sag's nochmal, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, das ist Bullshit. Haben wir nicht. Und solange wir behaupten, wir hätten keine Hierarchie, kann auch keine Revolution stattfinden. Nicht von unten nach oben. Weil ja behauptet wird, es gäbe kein Unten und kein Oben. Also da auch mal eben kurz gucken, dass wir vor allen Dingen an den Knotenpunkten dieser Hierarchie mal Menschen hinsetzen, die wir ja nicht in den letzten 1000 Jahren sitzen hatten. Denn sonst wiederholt sich alles und nichts wird geprüft, sondern einfach nur so weitergemacht. Und damit meine ich nicht, dass die Menschen, die jetzt gerade in den Knotenpunkten sitzen, nicht auch richtig gute Arbeit machen. Aber wenn immer nur die gleichen Leute an diesen Punkten sitzen, verändert sich die Struktur nicht. Und wir haben ein strukturelles Problem in der Kirche. Beschwerden versacken. Ausgleichszahlungen werden nicht geleistet. Es werden Dinge nicht aufgearbeitet, weil Menschen nicht auf Augenhöhe sind und so weiter. Also da haben wir haben so viel zu tun. Und ich habe keinen Bock auf dieses elende Pseudo-Gesundschrumpfung von Kirche. Und am Ende bleiben halt alle über, die es ernst meinen. Das gibt's nicht. Da will ich einfach nicht das Feld denen überlassen. Solange Kirche eine Macht in Gesellschaft hat, möchte ich nicht, dass ich nicht mitgestalten und mitbestimmen kann. Deswegen bleibe ich Teil von Kirche und versuche da eben die Jahreslosung gemeinsam mit Menschen, die diese Jahreslosung genauso auslegen wie ich, eine Menge Wind zu machen. Vielleicht könnte das irgendwann mal gelingen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich erlebe in meinem kirchlichen Handeln nicht, dass jemand sagt, wir hätten keine Hierarchie in Kirche.
Oh, das ist gut.
Daher die Frage, wo dir das begegnet. Weil ich finde, oder ich sage es auch, dass wir eine Hierarchie haben und wir auch uns sehr viel in sehr privilegierten Kreisen aufhalten, gerade auch in diesen Knotenpunkten. Also ich selbst bin ja auch Synodaler unserer oldenburgischen Kirche und erlebe das immer wieder in Gremien, auch in der evangelischen Jugend, dass wir da mit Menschen sitzen, die ja zur privilegierten Geschichte hier gehören. Und das, um da hinzukommen, ist das eben auch ein extrem langer Weg an manchen Stellen. Und da erlebe ich schon, dass da eine Hierarchie ist. Und ich glaube, dessen sind sich aber auch viele bewusst.
Auch die Menschen, die mit den Privilegien dort sitzen, haben die auch das Gefühl, dass es einen Hochstatus, Tiefstatus gibt?
Kann ich jetzt nicht für alle sprechen.
Ja, natürlich nicht. Nee. Das ist ja klar. Genau.
Das wäre es ja. Das erlebe ich auch oft so als junger Synodaler. Kleine ich muss jetzt für alle jungen Menschen in unserer Kirche sprechen.
Ja, natürlich. Das musst du auch tun. Das ist doch klar.
Bei Synode habe ich da noch nicht ganz den Durchblick, bei der evangelischen Jugend versuchen wir uns damit zu beschäftigen. Aber es ist natürlich schwierig, diese Strukturen irgendwie zu durchbrechen. Mhm. Und ich kann da, wie du auch vorhin, kein Ultimatum-Rezept irgendwie geben kannst, kann ich das an dieser Stelle auch nicht, leider.
Ja, natürlich gibt es so viele Gremien, wie zum Beispiel die Synode oder Kirchengemeinderat oder whatever, wo du eine Selbstwirksamkeit hast, weil du mitbestimmen kannst, wie auch immer. Oft hast du das Gefühl, nicht gehört zu werden, dann werden die Entscheidungen doch irgendwie dann von einer anderen Stelle wieder abgeschmettert und so weiter. Ja, aber es gibt Gremien, du kannst mitbestimmen. Das ist total klar. Ist anstrengend, das weißt du auch, sehr gut.
Ja.
Aber es ist natürlich möglich.
Wenn wir jetzt mal den zweiten Teil der Jahreslosung angucken, das Gute. Wir haben ja jetzt mit dem prüfenden Blick ein bisschen auf Kirche geschimpft. Was sollte Kirche denn deiner Meinung nach auf jeden Fall behalten? Also du hast vorhin gesagt, was sollten wir nicht prüfen? So, das war das Gute andersrum, Franke. Das heißt, du hast jetzt schon sehr, sehr kritischen Blick und sehr, sehr viel irgendwie, wo du sagst, da muss Kirche ran, was natürlich auch sehr überfordernd sein kann. Und das Schöne an der Jahreslosung finde ich ja, dass die Probleme sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, keine Frage. Aber so nach dem Prinzip Stärken lädt die Jahreslosung ja auch dazu ein, sich auf das Gute zu fokussieren und diese Punkte zu stärken und nicht überall immer mitmischen zu müssen.
Also da denke ich natürlich total an das menschliche Kapital dieser Institution. Also da gibt es Menschen wie dich in der Synode, da gibt es Menschen, die auf einmal finanziert werden, weil sie Kirche im digitalen Raum betreiben dürfen und dafür bezahlt werden, die unfassbare Arbeit machen und dadurch Menschen erreichen, die Kirche im Analogen gar nicht als Institution mehr erreichen würde. Also da gibt es... Da merke ich ja auch selbst, wie ich dadurch nochmal anders erreicht worden ist. Das können wir gerne alles mal prüfen, das ist klar. Und am Ende würde ich dann sagen, für gut befunden, das machen wir so weiter. Mutig zu sein als Kirche und zu sagen, es ist uns egal, in was für einer politischen, gesetzlichen, wie auch immer Lage sind, wir schicken Schiffe. Denn das ist unser größter Auftrag als Christenmensch, dass wir Menschen nicht ersaufen lassen. Da war ich tatsächlich mal richtig stolz auf Kirche, als das passierte.
Das war beim Kirchentag in Dortmund, ne?
Ja, genau. Sandra Bilz sagte 2019 auf dem Borussia Grün, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und daraus ist etwas entstanden, was irgendwie die größte Bündnispartnerschaft ever wurde mit United for Rescue. Und wir sind jetzt, glaube ich, beim 5. Schiff. Ich sag wir, weil ich Bündnispartnerin bin. Mhm. Also so etwas mit dem Mut, Dinge zu tun, großartig. Kirchentag in 2023 Nürnberg, ein Moin miteinander von Quinten Cäsar aus Wiesmoor.
Im Süden Deutschlands.
Im mittelfränkischen, ich glaube es ist Mittelfranken, oder? Ja, mittelfränkischen Nürnberg. Jemanden da hinzustellen als Kirche müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich weiß, dass es trotzdem eine mutige Entscheidung war. Lass uns da an der Stelle den Mut behalten. Also Menschen, die in Kirche arbeiten, sind ja letztendlich Kirche. Also da, deswegen sagte ich, lass uns da das gute menschliche Kapital sozusagen, lass uns das bewahren, lass uns das gießen, lass uns gucken, was brauchen die denn alle, um gut arbeiten zu können? Also alles, was mit gutem Bewahren und Behalten einhergeht, hat auch immer noch was damit zu tun, dass wir prüfen müssen, was wir tun können, um das zu behalten. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ungefähr. Ja. Ich habe nur einmal die Frage, du sagst jetzt immer zwischen das Behalten, Bewahren. Zu Beginn hast du ganz deutlich gesagt, du weißt nicht, ob du lieber behalten oder bewahren sagen möchtest. Wo ist denn da für dich der Unterschied?
Also wenn ich das gut bewahre, heißt das ja auch, dass ich das pflege. Also etwas bewahren bedeutet für mich schützen, school geben, also den Schirm drüber halten, wenn es dolle stürmt. Behalten ist behalten und dann ist das etwas relativ Egoistisches, was mir dient. So würde ich das vielleicht unterscheiden. Reicht dir das als Antwort?
Das reicht mir als Antwort.
Herr Schellschede, ja? Ist das so?
Frau Heger.
Freut mich.
Kommen wir zu einer Frage, die wir jedem unserer Gäste immer stellen. Mit welchem Fun Fact flexst du bei jeder Party?
Fun Fact?
Ja, oder
ich dachte jetzt so Aufreißspruch ist auch gut.
Ja, Ja, mit welchem Fun Fact oder Lifehack auch einfach flexst du bei jeder Party?
Also das Schlimme ist ja, ich habe so ein Hirn, in dem ganz wenig versackt. Ich habe ganz viel sehr unnötiges Wissen in meinem Kopf. Also ich kann zum Beispiel so Dinge erzählen, wie die Blockflöte entstanden ist, nämlich aus der Tibia, das ist das Schienbein, nicht die Fibula, das wäre das Wadenbein. Und dass deswegen eine Blockflötenfachzeitschrift in diesem Land tatsächlich Tibia heißt. Also solche Sachen kann ich zum Beispiel erzählen und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und alle immer nur so, okay, alles klar. Ja, also solche Sachen. Also ich droppe dann schon gerne, also meistens ist mein Lifehack zu fragen, und was machst du so im echten Leben? Weil sobald mich jemand fragt, was ich mache beruflich, geht's um nichts anderes mehr. Und darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Also frage ich meistens so, und was machst du in deinem Leben? Und dann, wenn da, ich freue mich dann da immer so drüber, wenn da kommt so Maurerin. Und ich denke, krass, ich weiß nichts darüber, außer dass mein Großonkel, Onkel Rainer, den wir immer Knallkopf genannt haben, Maurer war. So, und dann geht's los. Also das ist so, aber Fun Facts, da müsste ich jetzt mal so richtig überlegen.
Alles gut. Also es reicht ja auch einfach, diesen Lifehack da mehr oder weniger zu haben. Also ich wusste nicht, woher Blockflöten kommen.
Nee, nicht, ne?
Nee.
Okay. Sonst hast du
Schlauer. Ich habe jetzt einen Fun Fact für die nächste Party.
Ja. So. Und sonst würde ich jetzt sagen, weißt du irgendwas nicht, Chris? Dann frag mich jetzt, ich habe die Antwort.
Ah, das ist jetzt gemein.
Hast du irgendeine Frage in deinem Bauch?
Oh, jetzt so ad hoc?
Nee, ne? Vor allen Dingen kann ich dir sonst was erzählen.
Ich habe heute, ohne Witz, ich bin aktuell beruflich an Schulen unterwegs, an 9. und 10. Klassen, zum Thema nachhaltige Berufsorientierung. Und mich hat heute ein Schüler gefragt, aus dem Nichts, während des Workshops, sag mal Chris, weißt du eigentlich, woher die Mayo kommt?
Die was?
Mayo.
Die Mayonnaise?
Ja. Also wenn du mir diese Frage beantworten könntest.
Also ich weiß, wie sie gemacht wird. Und zwar ist hier eine, du nimmst das Eigelb und nimmst einen Pürierstab, beziehungsweise einen Mixer, je nachdem, was du zu Hause hast. Mhm. Du bist ja 24, ich würde sagen Studentenbutze, aber es stimmt natürlich nicht. So, und dann kippst du ganz langsam tröpfchenweise Öl dazu. Dadurch emulgiert das Ganze. Am Ende salzt du es tatsächlich noch und dann hast du die Reihenform einer Mayonnaise. Warum weiß ich das? Ich hatte ein Koch- und Küchentechnik-Theorie.
Weil du gerne in der Küche
eine 2 Plus.
Bist.
Genau, und ich habe eine Ausbildung tatsächlich mal angefangen, aber nicht beendet, zur Diätassistentin. Und da ist Mayo ein wichtiger Bestandteil. Wenn du das erste Mal in der Küche stehst und unterschiedliche Kartoffelsalate machen musst, den schlesischen, also mit, und dann mit einer klaren oder eben mit Mayo und so weiter. Aber Mayonnaise klingt ja jetzt erstmal französisch. Meinst du das Wort? Meinst du etymologisch? Oder wie, wo die herkommt? Meinst du aus welcher Nation?
Ich glaube, er meint die Nation.
Er meint die Nation.
Wir müssen das an dieser Stelle auch nicht.
Mayonnaise. Würde ich sagen, irgendwas Franco-Vieles. Also Belgien, Frankreich oder einer der Kolonien.
Ja.
Algerien.
Hat auf
aber vielleicht nicht so ein warmes Land, weil Mayonnaise, also ist halt auf Ei-Basis, wird auch halt gern mal schlecht. Also würde ich sagen, Nordfrankreich.
Wir werden es nach der Podcast-Folge
Ich finde, man darf nicht dumm sterben an der Stelle. Also man muss es doch dann, du hast es noch nicht gegoogelt.
Nee.
Ich möchte das jetzt tun. Bitte. Wir können doch die Menschen, die das jetzt hören, also das
können
geht
nicht
überhaupt
so
nicht.
Unwissen lassen,
also Mayonnaise, goes together, ramelong, ding-a-dong mit Pommes, ja. Das ist klar. Die kommen ja, also Pommes frites aus Belgien, richtig? Also ist vielleicht doch aus Belgien. Natürlich.
Ich finde es auch spannend, wie wir wenn, immer wenn wir schnacken, wie wir von so einem Thema wie Jahreslos.
Oh mein Gott, ich habe das viel zu gut erklärt.
Ja.
So. Genau.
Bei mir steht, die Entwicklung der Mayonnaise geht auf das 18. Jahrhundert zurück, genauer gesagt auf die Balearen und die dortige Hafenstadt Mahon. Ich glaube nicht, dass ich Mahon richtig ausgesprochen habe, aber.
Mahon. Hat so ein Accente.
Ja.
Bums. Accente Gü. Auf Menorca. Aber das ist warm da. Vielleicht hatten die damals schon Kühlschränke oder so Löcher am Boden. Also so ist Mahonnaise. Und warum denn dann? Ach so, bei den daraufhin. Oh je. Alles klar. Danach hat ein Krieg stattgefunden und dann haben die Gewinner, die dann aus Frankreich waren, haben dann die Sauce Mayonnaise gegessen. Okay, aber guck mal, jetzt wissen wir mehr.
Jetzt.
Und alle zu Hause können jetzt Mayonnaise machen. Ach so, man braucht übrigens noch so einen Spritzer Essig oder Zitronensaft, damit das Ganze sich nicht wieder auseinander dividiert. Okay. Anders zum Beispiel bei der Frischkäseherstellung.
Da fangen wir jetzt nicht mit an.
Wenn man da ein bisschen Essig in die Molke.
Stopp!
Ja. Ach, herrlich.
Kommen wir zurück zur Jahreslosung.
Natürlich.
Was würdest du den ZuhörerInnen da draußen noch mit auf den Weg geben?
Auf den Weg geben?
Ja, was möchtest du denn? Vielleicht in Bezug zur Jahreslosung, aber vielleicht auch ganz allgemein, was möchtest du? Das ist deine Möglichkeit, deine Botschaft rauszusenden an die Welt.
Ja, macht euch da keinen Druck. Also nur weil dieses Jahr es aus Versehen die Jahreslosung ist. Wenn man nicht entscheiden kann, ist das wirklich gut oder ist das was Schlechtes, ne? Of goat, of lake. War das, hab ich das nur gespürt?
Nee, das war ein Piepen, aber ich weiß
nicht, okay, gut. Also alles, wenn du nicht herausfinden kannst, ob etwas gut ist oder schlecht ist für dich, für die Welt, für die Gesellschaft, für dein Gegenüber, dann hab Geduld mit dir und lass erstmal wachsen lassen. Alles nochmal wachsen lassen, auch das Unkraut. Und natürlich musst du aufpassen, dass sich das nicht überwältigt. Und zwar überwältigt, bevor du es herausgefunden hast. Aber kein Mensch sollte sich an dieser Stelle Druck machen, Marie Kondo-mäßig alles loszulassen, weil auch so eine Entscheidung braucht Zeit. Also da brauchen wir ganz viel Geduld mit uns selbst und wir müssen uns schon ganz dolle lieb haben in dieser Zeit, um dann am Ende entscheiden zu können, was ist eigentlich gut für mich. Und das Krasse ist ja auch, manchmal entscheiden wir, das ist nicht gut und lassen es los. Und keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt. Wir können diese Entscheidung auch wieder rückgängig machen. Und wir können auch gucken, wie entwickelt sich unser Leben. Und in 6 Monaten ist das Bedürfnis vielleicht ein anderes. Okay. Ich habe zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört und das muss ich immer überall sagen,
ja.
Damit ich nicht wieder anfange.
Ich hoffe, das bleibt dabei. Vielen lieben Dank, liebe Anni, dass du heute hier gewesen bist.
Ich danke dir für die Einladung.
Um mit uns ein bisschen Küchentheologie zu betreiben.
Ich habe nur einmal geflucht.
Kein Essen dabei.
Ich habe nur einmal geflucht.
Das war
heute.
Bei der letzten Folge öfter.
Oh.
Da weiß ich,
ich lasse
da
nach.
Haben wir sogar, da haben wir die Podcast-Folge Frommer Bullshit genannt.
Ja, das war schön, oder?
Ja, kann man übrigens immer noch hören bei Spotify. Das war der Podcast der Evangelischen Jugend Oldenburg, EO, so viel du brauchst. Frommer Bullshit.
Ja.
Ja.
War ganz schön fromm heute aber auch.
Ja, aber ich fand es schön, mit dir mal über die Jahreslosung zu quatschen.
Das nächste Mal mit Essen, ne?
Das nächste Mal mit Essen.
Ja.
Also, du bist herzlich gerne wieder eingeladen.
Und du in meine Küche.
Vielleicht machen wir das in deiner Küche.
Halt ein bisschen, aber ich kann was abkleben. Das ist kein Problem.
Magst du diese Folge mit einem plattdeutschen Segen beenden?
Mach voll die Segen von Gott mit dir Pattwesen, von doch, mögen und tau altiden.
Gottes Segen möge dich begleiten, heute, morgen und zu allen Zeiten. Amen.
Kreuz und Klang. Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.